Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Schön, dass ich Sie wieder zu unserer Sendereihe Durch die Bibel begrüßen kann. Nach wie vor steht der Brief des Apostels Paulus im Mittelpunkt, den er an die Gemeinde in Ephesus und Umgebung geschickt hat. Im ersten Teil dieses Briefes malt Paulus den Christen vor Augen, wie großartig es ist, von Gott berufen zu sein und zur Gemeinde zu gehören. Im zweiten Teil, der die Kapitel 4 bis 6 umfasst, beschreibt Paulus vor allen Dingen, wie die Christen dieser hohen Berufung entsprechend leben können. Deshalb teilt man den Epheserbrief oft in zwei Teile auf, die Kapitel 1 bis 3, die eher theologisch ausgerichtet sind, und die Kapitel 4 bis 6, in denen es stärker um das praktische Leben geht. Wir erreichen nun in Kapitel 4 die Verse 14 bis 21. In Kapitel 4 des Epheserbriefes hat Paulus unter anderem davon gesprochen, dass Gott der Gemeinde begabte Menschen schenkt und sie als Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer einsetzt. Sie sollen die Christen, so wörtlich in Vers 12, zum Werk des Dienstes zurüsten. In Vers 14 nun wird ein weiterer Grund genannt, warum sie für die Gemeinde so wichtig sind. Paulus schreibt: Damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. In manchen Übersetzungen ist hier von unmündigen Kindern die Rede. Die Christen sollen also nicht wie eine Horde Kleinkinder sein, die keinerlei Hemmungen haben, zu tun und zu reden, was sie wollen. Sondern als Christen sollen wir mündig, weise und reif sein. Vielleicht erinnern Sie sich daran, was Paulus den Christen in Korinth geschrieben hat. Sie seien nicht an geistlichen Dingen interessiert, sondern an rein weltlichen. Sie seien Babys in ihrem Glauben an Christus und lebten nicht ihrer Berufung gemäß. Wir sollen uns eben nicht von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen, schreibt Paulus hier an die Epheser. Wir können feststellen, dass Paulus hier verschiedene Bilder gebraucht. Mit dem Bild eines Kleinkindes versucht Paulus, den Gläubigen lebhaft vor Augen zu führen, wie unangemessen und gefährlich es ist, wenn sie nicht im Glauben wachsen. Wir würden, um mal ein Beispiel zu geben, einem Kleinkind niemals die Verantwortung über ein Flugzeug geben. Auch wenn ein kleines Kind sehr clever sein kann, wäre das doch für jedes Kind eine große Überforderung. Es würde das Flugzeug garantiert zum Absturz bringen. Genauso wäre ein Kind überfordert, wenn es ein Schiff über das Meer zu lenken hätte. Dies ist das zweite Bild, welches Paulus hier gebraucht. Das Schiff würde ohne Richtung und Ziel durch die Wellen geschleudert werden, und es würde niemals zum Ziel gelangen. Paulus gebraucht hier ein erschreckendes Bild für das mögliche Schicksal eines Christen, der nicht in seinem Glauben wächst und reift. Dann wechselt er noch zu einem weiteren Bild, durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Paulus beschreibt hier Menschen, die darauf aus sind, Christen zu verführen, etwa so wie in einem Spielcasino. Dort sollen Menschen verführt werden, ihr Geld auszugeben. Genauso gibt es Menschen, die Christen schaden und zu Fall bringen wollen. Das große Ziel von Christus ist es, Christen von geistlicher Unreife hin zur vollen geistlichen Reife zu führen. Deshalb gibt er Menschen in der Gemeinde verschiedene geistliche Gaben. Die Lehrer der Gemeinde haben sozusagen die Aufgabe, wie Kinderärzte zu sein. Da ich die geistliche Gabe der Lehre habe, verstehe ich mich mehr als Kinderarzt und weniger als Geburtshelfer. Ein Geburtshelfer bringt Kinder auf die Welt. Dazu muss er manchmal mitten in der Nacht aufstehen, um ein Baby auf die Welt zu holen. Aber wenn es dann geboren ist, übergibt er es dem Kinderarzt, der danach schaut, ob das Kind gesund ist und ob alles vorhanden ist, damit das Kind gesund heranwachsen kann. Ich persönlich war wie ein Kinderarzt in meinem Dienst. Jemand, der die geistliche Gabe der Evangelisation hat, wird sich selbst eher als ein Geburtshelfer sehen, der dabei ist, wenn Menschen geistlich neu geboren werden. Ich jedoch habe meine Berufung immer als Kinderarzt gesehen. das heißt, den Christen das Wort Gottes zu geben, so dass sie wachsen können. Zurück zu unserem Bibeltext. Ab Vers 15 schreibt Paulus weiter an die Epheser: Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am andern hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Christen sollen also keine Kinder bleiben, sondern sie sollen wahrhaftig sein in der Liebe und in allen Stücken zu ihm, Christus, hinwachsen. Jeder Gläubige soll der Wahrheit in Liebe folgen. Dies bedeutet, er soll die Wahrheit lieben, sie leben und sie aussprechen. Jesus Christus ist die Wahrheit, und jeder Christ muss den Kurs seines kleinen Lebensschiffes mit allem auf Christus ausrichten. Christus ist gleichzeitig der Kompass wie auch sein Anziehungspunkt. Des Weiteren heißt es in den gerade vorgelesenen Versen: Christus ist das Haupt, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am andern hängt durch alle Gelenke. Die Gemeinschaft der Christen, die Gemeinde, wird hier mit einem menschlichen Körper verglichen und als Leib Christi bezeichnet. Dieser Körper empfängt von seinem Kopf, also von Christus her, nicht nur Anweisungen, sondern genauso auch geistliche Nahrung. Dadurch entsteht eine Harmonie und ein Gleichgewicht, in dem jedes Glied an seinem ganz bestimmten Platz seine Funktion ausfüllt und geistliche Nahrung vom Kopf her erhält. Auch der Körper hat eine innewohnende Dynamik, wodurch er sich selbst erneuert. Genauso erneuert sich auch der geistliche Körper durch die Liebe. Ich lese weiter ab Vers 17. So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand ist verfinstert, und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, und durch die Verstockung ihres Herzens. Sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Soweit die Verse 17 bis 19. Christen sollen nicht so leben, wie die Heiden leben in der Nichtigkeit ihres Sinnes, schreibt Paulus. Aber genau so leben manche Christen und reden von einer neuen Moral. Dabei handelt es sich schlichtweg um alte Sünde. Meiner Meinung nach darf die christliche Gemeinde über ein solches Verhalten nicht einfach hinwegsehen. Es muss zum Thema gemacht werden. Ja, es gibt eine große Freiheit in Christus, wie manche immer wieder betonen. Aber diese Freiheit ist keine Lizenz zum Sündigen. Die Verbote, die von der Schrift her für den neuen Menschen gelten, unterscheiden sich von manchen Verboten, die von Menschen aufgesetzt wurden. Es ist sehr wichtig, das Wort Gottes wirklich genau zu untersuchen und genau zu prüfen. Was sind Verbote, die lediglich kulturell zu verstehen sind, die aber nicht von der Bibel her zu begründen sind? Als ein Beispiel lässt sich hier vielleicht das Verbot des Genusses von Alkohol anführen. Obwohl Paulus an Timotheus schreibt, dass er um seines Magens willen ein wenig Alkohol trinken soll, und Jesus selbst auch Alkohol getrunken hat, wird in manchen Ländern, in einigen christlichen Denominationen, der Genuss von Alkohol als Sünde angesehen. Dahinter steckt oft eine kulturelle oder seelsorgerliche Anschauung und nicht ein rein biblisches Verbot. Paulus hat in den Versen 17 bis 19 deutlich gemacht, dass es auch für den neuen Menschen Verbote gibt. Er sagt deutlich, wie Christen nicht leben sollen. Viele haben sich in der heutigen Zeit mit der Kraft des positiven Denkens beschäftigt. Meiner Meinung nach brauchen wir aber auch ein klein wenig negatives Denken. Ist Ihnen jemals aufgefallen, dass die wichtigste Anweisung im Garten Eden eine negative Anweisung war? Im ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 17 lesen wir: Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Auch wenn wir uns die 10 Gebote anschauen, stellen wir fest, dass es dort sowohl positive als auch negative Aufforderungen gibt. Und auch hier im Epheserbrief sehen wir sozusagen auch ein wenig negatives Denken, nämlich einige Verbote für Gottes Kinder. Wir sollen als Christen nicht so leben, wie die Heiden leben. Paulus kehrt in diesem Augenblick zum praktischen Aspekt des Lebensweges eines Christen zurück. Er hat diesen Abschnitt bereits in den Versen 1 bis 3 so eingeleitet, ist dann aber auf die Einheit der Christen zu sprechen gekommen. Nun beschreibt er, wie Menschen ohne Gott leben. Schon zuvor in Kapitel 2, und zwar in den Versen 11 und 12, hatte er beschrieben, wie weit entfernt von Gott die Epheser einst gelebt haben, als Fremdlinge, ohne Hoffnung, ein Leben in der Sünde. Paulus nennt hier in Kapitel 4 nun vier Dinge, die den Zustand beschreiben, in dem gottlose Menschen auch heute leben. Er beschreibt damit die absolute Sinnlosigkeit und das irrsinnige Lebensziel eines Menschen ohne Ausrichtung auf Gott. Der erste Zustand, der in Vers 17 genannt wird, ist die Nichtigkeit ihres Sinnes. Paulus meint damit, dass jemand, der ohne Gott lebt, seinen Sinn auf Dinge ausrichtet, die keinen Bestand und keinen Ewigkeitswert haben, die im wahrsten Sinne des Wortes nichtig oder vergänglich sind. Im Alten Testament werden oft die Götter der Heiden als nichtig bezeichnet. So zum Beispiel in Jeremia 2, Vers 5, wo Gott spricht, »Was haben doch eure Väter Unrechtes an mir gefunden, dass sie von mir wichen und hingen den nichtigen Götzen an und wurden so zunichte?« Ein solches Verhalten sieht Paulus hier auch zur Zeit des Neuen Testaments bei den Menschen, die ohne Gott leben. Wenn wir uns heute umschauen, stellen wir fest, dass sich die Welt an diesem Punkt nicht verändert hat. Viele Menschen leben ihr Leben völlig ohne Gott und klammern die Frage nach dem Sinn ihres Lebens völlig aus. Ihr Leben ist auf äußere Dinge und Werte ausgerichtet. Ich habe großes Mitleid mit Menschen, die sich von den Befürwortern eines unmoralischen Lebensstils beeinflussen lassen. Wie viel Leid kommt in das Leben von jungen Frauen, wenn sie ungewollt schwanger werden und eine Abtreibung durchführen lassen? Meist folgen Jahre mit Schuldgefühlen und Depressionen. Und dies, weil sie ihre Entscheidungen nicht an göttlichen Maßstäben ausrichten. Oder wie viel Leid kommt in das Leben von jungen Männern, wenn sie anfangen, in eine Sucht hineinzurutschen? Wie viel Leid passiert in Ehen und Familien, die an der Alkohol- oder Pornosucht des Vaters zerbrechen? Wie viel Schmerz wird Kinderseelen zugefügt, wenn die Eltern sich scheiden lassen? Dies ist nicht das Leben in Glück und Freude, das Gott für seine Kinder geplant hat. Es ist das Leben von verlorenen Menschen, die in der Nichtigkeit ihrer Sinne leben und ihre eigenen Entscheidungen treffen. Das Lebenskonzept, dem sie folgen, ist nur eine leere Illusion. Paulus macht deutlich, dass Menschen, die ohne Gott leben, ihr ganzes Leben auf vergängliche Dinge ausrichten. Ich möchte Sie, liebe Hörer, deshalb bitten, sich selbst einmal folgende Fragen zu stellen. Wo treffe ich Entscheidungen in meinem Leben, die sich mehr an materiellen Dingen als an geistlichen Dingen orientieren? In welchen Bereichen meines Lebens ist mir mein materieller Besitz wichtiger als Menschen? Könnte ich mit meinem Besitz womöglich anderen Menschen dienen und tue es nicht? Auch für Christen ist es immer wieder wichtig, den eigenen Lebensstil und die Entscheidungen, die man trifft, anhand von Gottes Maßstäben und Richtlinien zu überprüfen. Dabei kann uns die bekannte Frage, was würde Jesus tun, jeden Tag neu helfen. Wenn der Sinn eines Menschen auf Nichtiges ausgerichtet ist, dann hat dies zur Folge, dass sich der ganze Verstand verfinstert, wie Paulus in Vers 18 weiter beschreibt. Der Verstand ist mehr als nur der Intellekt, auch wenn der Begriff, der hier benutzt wird, mit Verstand oder Denken übersetzt werden kann. Es geht hier um das Denken, das den ganzen Lebensstil bestimmt. Man könnte es auch mit Gesinnung übersetzen. Seit dem Sündenfall ist das natürliche Denken des Menschen verfinstert. Das heißt, die lebensprägenden Gedanken, die ein Mensch hat, sind nicht göttlich inspiriert. Ein Mensch, der Gott nicht kennt, ist nicht in der Lage, die göttlichen Lebensziele zu erkennen und auf seinem Weg zu gehen. Die Folge davon ist, dass sie entfremdet sind dem Leben, das aus Gott ist, wie Paulus in Vers 18 weiter beschreibt. Dies ist der Zustand der Menschen, die ohne Gott leben. Der Zustand der Menschen seit dem Sündenfall. Das Wort entfremdet deutet an, dass dies nicht der Zustand ist, wie er eigentlich sein sollte. Dahinter steckt der ursprüngliche Zustand, dass der Mensch einmal für die Gemeinschaft mit Gott geschaffen war. Aber er ist in die Fremde gegangen, hat sich von dem göttlichen Leben entfernt und ist heute getrennt von Gott. Das Leben, von dem hier die Rede ist, meint mehr als die rein biologische Existenz. Es steht für das Leben mit vollem Sinn, Leben mit Ewigkeitsqualität. Die Menschen heute denken, sie leben, und rein biologisch gesehen stimmt das ja auch. Aber es ist nicht das wirkliche, das wahre Leben, das Gott für sie vorgesehen hat. Neulich hat mir ein Mann erzählt, dass er seinen ganzen Wochenlohn nimmt, um einen Abend in einem besonderen Nachtclub zu verbringen. Wofür, frage ich mich? Einfach nur, um ein wenig Spaß zu haben? Meiner Meinung nach ein teurer Spaß. Dieser Mann lebt sein Leben getrennt von Gott. Er spricht nicht mit Gott. Die Bibel sagt dazu, er ist tot in Übertretungen und Sünde. Er weiß nichts von dem unschätzbaren Gewinn eines Lebens mit Gott. Das Resultat ist, dass sein Herz verhärtet ist, wie wir in Vers 18 dann weiterlesen, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, und durch die Verstockung ihres Herzens. Paulus nennt hier zwei Gründe, warum der Mensch entfremdet ist von Gott. Der erste ist schlichtweg die Unwissenheit. Paulus gibt gerne zu, dass die Menschen ohne Gott, bevor ihnen das Evangelium verkündet wurde, nichts von Gott gewusst haben. Das heißt, sie hatten keine Möglichkeit, den wahren und lebendigen Gott kennenzulernen. Der zweite Grund, den Paulus hier nennt, ist die Verstockung ihres Herzens. Ein Mensch, der ohne Gott lebt, merkt oft gar nicht, wie tief er im Sumpf der Sünde und eines gottlosen Lebens steckt, wie wenig er seine Lebensentscheidungen an Gott ausrichtet. Sein Gewissen schlägt nicht mehr Alarm. Es ist völlig abgestumpft, sein Herz ist verstockt. Mit Herz ist hier die innere Instanz im Menschen gemeint, in der Entscheidungen fallen. Wenn das Herz verhärtet ist, dann kann ein Mensch sein Leben gar nicht mehr auf Gott ausrichten. Ein solch verstocktes Herz trennt den Menschen von dem Leben, das Gott für ihn vorgesehen hat. Und so passt auch die letzte Beschreibung von Paulus genau zur Situation von Menschen, die ohne Gott leben. In Vers 19 heißt es, sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Dadurch, dass sie beständig unmoralisch leben, geht ihnen das Wissen um das, was richtig ist und was falsch ist, völlig verloren. Dies ist der Zustand der meisten Menschen heute. Sie sind apathisch. Die Folge davon ist, dass manche immer weiter in Unmoral und Unzucht eintauchen. Es ist ein Teufelskreis. Man ist immer weiter auf der Suche nach dem nächsten, noch besseren Kick, der nächsten, noch besseren Party. Auch auf die materielle Ebene können wir das übertragen. Das neue Auto stillt nicht lange mein Bedürfnis nach Prestige und Anerkennung. Der teure Urlaub hält nicht lange vor. Danach versucht man immer weiter nach Besserem und Höherem zu streben. Man kauft sich das nächste teure Auto, macht den nächsten, noch besseren Urlaub. Ein Teufelskreis, der nicht zu Ende geht. Paulus zeigt hier die wirklichen Tiefen der Unmoral auf. Menschen, die in Sünde leben, sind nie zufrieden mit der Sünde. Sie werden abhängig von der Sünde. Genau diese Tatsache wird im Römerbrief, Kapitel 1, in den Versen 21 bis 24 beschrieben, wo es heißt, denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken, und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben, in die Unreinheit, so dass ihre Leiber durch sie selbst geschändet werden. Dieser Tatsache stellt Paulus im Epheserbrief, Kapitel 4, nun ein großes Aber entgegen. Ich lese die Verse 20 und 21. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Hier sehen wir den großen Kontrast zum Leben der Heiden. Wenn jemand nicht auf Gott hört, dann ist Jesus auch nicht sein Retter. Jesus Christus ist der gute Hirte, und seine Schafe hören seine Stimme. Wenn sie seine Stimme bisher noch nicht gehört haben, dann sind sie auch nicht seine Schafe. Aber was kann die Heiden dazu bringen, ihre alte Natur aufzugeben? Was müssen sie dafür tun? Sie sollen Christus zuhören. Sie sollen ihn hören. Sie sollen von ihm lernen. Diejenigen, die nicht seine Schafe sind, werden ihn nicht hören. Wenn mir jemand schreibt, der kein Christ ist, dass er mit dem, was ich sage, nicht einverstanden ist, dann bin ich nicht ärgerlich. Innerlich denke ich sogar, ja, es ist gut, dass du mit meiner Meinung nicht einverstanden bist, denn irgendetwas wäre mit mir falsch, wenn du als Nichtchrist meine Meinung teilen würdest. Ein Mensch jedoch, der sein Leben Jesus anvertraut hat, sieht Jesus als seinen guten Hirten. Er hört auf den guten Hirten und folgt ihm. Ein Mensch, der Jesus nicht vertraut, geht seinen eigenen Weg. Jesus ist die Wahrheit. Auch wenn das Leben von Jesus auf dieser Erde von niemandem wirklich nachgeahmt werden kann, so ist sein Leben doch ein Vorbild für jeden Christen. Jesus ist derjenige, der uns vorausgegangen ist. Er ist unser Beispiel für ein Leben hier auf der Erde. Er ist auch derjenige, der durch das Tor des Todes und der Hölle für uns gegangen ist. Es gibt keinen einzigen Grund für irgendeinen Christen heute, in der Dunkelheit oder unwissend und blind zu bleiben. Mit diesen Gedanken beschließe ich diese Sendung und freue mich auf die nächste Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören, Gott segne Sie.